Eagle FM.
The wide variety of broadcasts include group discussion.
Eagle FM Talk Radio.
Persönlichkeiten im Gespräch.
Mit Dominik Kollmann.
Schönen Mittwochabend und hallo zu einer neuen Ausgabe des EgoFM Talk Radios hier bei uns. Für meinen heutigen Gast ist das Geben von Magie die Passion seines Lebens, habe ich gelesen. Schon im Alter von 16 Jahren hat er sein erstes Buch zum Thema Gedankenlesen veröffentlicht. Ihm wurde unter anderem als jüngster Preisträger aller Zeiten der Titel Best European Mentalist verliehen. Und mit seiner Show ist er bereits rund um die Welt gereist. Gerade ist er wieder auf Deutschland-Tournee und hat jetzt obendrauf auch einen neuen Podcast mit dem Namen Mindate. Darüber müssen wir sprechen. Ich freue mich sehr über Timon Krause. Timon, grüß dich, hallo.
Guten Abend, schön dich zu sehen oder zu hören.
Ebenso.
Danke, dass ich da sein darf.
Lass uns ganz kurz mal deine Biografie kurz aufrollen für all die, die ich nicht kenne. Was mich persönlich tatsächlich immer am meisten interessiert, wie Menschen so aufgewachsen sind. Du bist in Anholt aufgewachsen, in einem Stadtteil von Isselburg.
Das darf man nicht so laut sagen. Anholt hat Stadtrechte seit 1500 irgendwas. Wenn ich das so stehen lasse, dann werde ich des Örtchens verbannt. Dann darf ich nicht mehr zurückkommen. Aber ja, praktisch richtig.
Dann berichtigen wir das so. Nimm uns doch mal kurz mit in deine Kindheit. Wie hast du die dort so verbracht in Anholt?
Also Anholt ist sehr, sehr klein. Das macht den Charme aus. Das hat, glaube ich, 2000 Leute, möchte ich sagen. Vielleicht ist es mittlerweile gewachsen. Und ungefähr ebenso viele Kühe und ganz, ganz viel Wald drumherum. Und das hat meine Kindheit ausgemacht. Ich bin nämlich wirklich jeden Tag mit meinen Freunden, Freundinnen aus der Straße, in der wir gewohnt haben, in den Wald gegangen und habe Stöcke gesucht. Und da haben wir Buden gebaut und Bandenkriege geführt um die besten Buden und um die besten Stöcke. Und das waren so die ersten 10 Jahre meines Lebens, würde ich sagen.
Das erinnert mich tatsächlich auch an meine Kindheit. Ich komme aus dem Chiemgau vom Chiemsee. Wir sind genauso aufgewachsen. Macht das eigentlich was mit einem, wenn man quasi in der Natur als Kind viel unterwegs sein darf?
Also ich glaube schon, der menschliche Geist ist ja ganz stark darauf ausgelegt, in der Natur zu funktionieren. Es gibt, jetzt schweift das so ein bisschen aus, aber unser Gehirn hat sich seit grob 200.000 Jahren nicht so wirklich weiterentwickelt, beziehungsweise wurde von der kulturellen Entwicklung überholt. Und der Modus, in dem sich unser Gehirn aber entwickelt hat, war eben ein Modus, in dem wir in der Natur gelebt haben. Das heißt, wir können ganz, ganz viele Vorteile neurologisch daraus ziehen, in die Natur reinzugehen und das bewusst zu erfahren. Da kommen dann jetzt auch solche Trends wieder, oder in Japan ist natürlich schon länger ein Ding, aber da kommen jetzt solche Trends in Deutschland her, wie dieses Waldbaden, Shinrin-Yoku, was erstmal abgehoben und spirituell klingt, was man aber auch da neurologisch belegen kann, dass tatsächlich viele verschiedene ganz wundervolle Botenstoffe ausgeschüttet werden, wenn wir in die Natur gehen. Darum möchte ich glauben, dass das auch für Kinder gut ist.
Mhm. Und auch was mit dir gemacht hat dann tatsächlich.
Voll, also es war ja Fantasie. Wir haben ganz viel Fantasie gebraucht und dann auch entwickelt dadurch, dass wir gespielt haben und uns Abenteuer erzählt haben. Und was ich ja heute mache, ist im Grunde nichts anderes, als Abenteuer zu kreieren oder Geschichten zu erzählen auf der Bühne, auch wenn sie etwas anders aussehen.
Mhm. Fantasie oder eben auch Magie. Und du hast mal gesagt, dass das Geben von Magie für dich wirklich so eine Passion des Lebens ist. Wann bist denn du zum ersten Mal mit der Magie in Berührung gekommen? Du hast mal behauptet, habe ich gelesen, dass sich die Instrumente im Kreißsaal verbogen hätten bei deiner Ankunft, was, glaube ich, gelogen war.
Ja, das, da sage ich nichts weiter zu. Ob das gelogen war oder nicht, das lassen wir so stehen. Wenn Menschen glauben möchten, dass sich bei meiner Geburt die Instrumente verbogen haben, dann können sie das gerne weiter glauben. Aber ich würde das Statement nicht nochmal wiederholen, sagen wir es so. Das erste Mal mit Magie in Berührung gekommen. Ich glaube, das ist jetzt so eine pathetische Antwort fast, aber ich glaube über Bücher tatsächlich. Ich habe ganz früh angefangen, ganz viel zu lesen und hatte die ersten 10, 12, 13, 14 Jahre meines Lebens ständig meine Birne in irgendeinem Buch drin. Wenn ich zur Schule gefahren bin, dann saß ich morgens im Schulbus, morgens um 7.07 Uhr ist der gefahren, die Linie 61 aus Anholt, ist morgens um 7 gefahren und ich saß dann da mit meinem Buch den ganzen Weg zur Schule und habe alles andere um mich rum ausgeblendet und das waren dann regelmäßig auch Bücher mit Magie, also Fantasy oder Science Fiction und das hat mir ein Gefühl gegeben, dass ich immer noch in meinen Bühnenshows, die ja im Grunde nichts mit Fantasy oder Science Fiction zu tun haben, aber dass ich im Grunde ähnlich in meinen Bühnenshows aufrufen möchte, dieses selbe Gefühl. Mhm. Dann habe ich mit 12 eine Hypnoseshow gesehen. Er fand das so faszinierend, dass ich gesagt habe, das lerne ich. Das wollte mir niemand beibringen, weil ich zu jung war, laut Kursvorschriften. Und dann habe ich mir das selber beigebracht. Ich habe das einfach nachgemacht und bin dann erstmalig mit der Form von Magie, die ich eben heute praktiziere, also psychologische Tricks, psychologische Strategien, Menschen lesen, Menschen beeinflussen im besten Sinne, Hypnose in Berührung gekommen. Das war dann so richtig der Startschuss für den Weg, der mich letztlich auf die Bühne geführt hat.
Stimmt es denn, dass du anfangs gar nicht daran geglaubt hast, dass irgendjemand auch nur im Ansatz irgendwie so hellseherische Fähigkeiten besitzen kann und oder aus der Hand lesen kann?
Ja, also umgekehrt. Ich habe tatsächlich zu dieser Zeit auch über eine Nachbarin, die damals so Meditationskurse gegeben hat und angeschlossen daran so Kurse mit Aura-Lesen, Handlesen und so weiter, habe ich die ersten Jahre in so einem Split verbracht zwischen, okay, es ist Psychologie, aber hier ist auch ein erwachsener Mensch, der mir sagt, es gibt diese Energien und es gibt diesen spirituellen Weg und Pfad. Und den habe ich aber irgendwann fallen gelassen. Da habe ich dann irgendwann gesagt, nee, all diese Sachen, die ich hier mit Heilen, mit Händen erklären wollen würde, kann ich genauso duplizieren und viel besser erklären über psychologische Phänomene. Mhm. Das heißt, ich habe eine Zeit lang daran geglaubt und das dann irgendwann wieder losgelassen. Und jetzt bin ich wieder an einem Punkt, wo ich sage, vielleicht gibt es verschiedene Lebensbereiche. Vielleicht gibt es Lebensbereiche, wo der wissenschaftliche Pfad, die wissenschaftliche Denke, die richtige Denke ist. Zum Beispiel, wenn ich ein Flugzeug baue, wenn ich jemandem Medizin verabreichen möchte. Und vielleicht gibt es aber auch einen Pfad, wo der spirituelle Pfad der richtige ist und nicht der wissenschaftliche Pfad. Zum Beispiel, wenn es mir um mein Seelenheil geht oder um Lebenserfüllung geht, dann möchte ich nicht, dass mir ein Wissenschaftler systematisch erklärt, wie ich das zu tun habe. Da möchte ich vielleicht eher mit einem Priester sprechen oder ja mit einem spirituellen Coach oder so, was auch immer es da alles gibt, der mir sagt, was mir menschlich gut tun würde. Mhm. Dementsprechend hat jetzt dann wieder beides für mich Platz in meinem Leben gefunden. Aber auf der Bühne ist nichts von dem, was ich mache, ist nichts übernatürlich. Mhm.
Das ist aber interessant zu hören tatsächlich, weil dann könnte man ja quasi sagen, dass du schon auch ein spiritueller Mensch bist.
Auf jeden Fall. Ich sehe total auch den Wert von Spiritualität. Und ich sehe total den Wert davon, verschiedene Weltansichten in verschiedenen Lebensbereichen zu praktizieren. Das beste Beispiel ist wirklich diese Spiritualität. Es gibt im Englischen das schöne Wort sacred, also heilig. Und das kommt aus dem, ich hoffe, ich lüge jetzt nicht, aus dem Lateinischen oder aus dem Griechischen, von einem Wort, das unter anderem auch zur Seite setzen bedeutet oder abtrennen bedeutet. Mhm. Und die heilige Praxis, also die sacred practice, wäre also eine Praxis, ein Handlungsweg, den ich von meinem Alltag abtrenne, wo ich sage, ich setze mich jetzt am Sonntag in die Kirche und ich bete zu Gott oder ich bete zu meinen Göttern oder wie auch immer. Und das ist aber abgetrennt vom Rest des Lebens. Hier geht es mir um mein Seelenheil, Erfüllung. Und wenn ich morgen wieder zurück in meinen Beruf gehe als Bäcker, dann bete ich nicht, dass die Brötchen aufgehen, sondern dann mache ich das so, wie Tests erwiesen haben, dass die Brötchen aufgehen werden. Mhm. Und ich glaube, da ist auf jeden Fall Wert drin zu finden.
Viele fragen sich jetzt tatsächlich, zu wem betet Timon Krause denn?
Zu wem betet Timon Krause? Das ist eine sehr gute Frage, auch unter dem Licht, dass meine aktuelle Tour Messias heißt. Ich glaube, hier und da gibt es Menschen, die dann irgendwie gesagt haben, ja, das ist ein bisschen anmaßend jetzt. Timon Krause betet eigentlich aber zu niemandem. Timon Krause versucht irgendwie Erfüllung in verschiedenen Praktiken zu finden, Meditation durchzuziehen und die Welt als Gesamtkonstrukt oder Gesamtnetzwerk zu verstehen und zu erkennen. Ja, mhm. Also so richtig beten tue ich nicht.
Zurück in die Jugend, also du warst total angefixt von dem Thema. Ich habe gelesen, du hast einige der Tricks auch bei deinem Bruder und einem Freund ausprobiert eine Zeit lang. Und weil du noch zu jung warst für eine Ausbildung, hast du dich quasi selbst informiert und hast dich dann entschieden, relativ früh weit, weit weg von zu Hause zu ziehen, nämlich nach Neuseeland mit 16 zu einem Austauschprogramm. Da hattest du daheim wohl davor auf den Globus geguckt und dir überlegt, Mensch, was ist denn so weit wie möglich von zu Hause weg? Gefiel's dir da nicht mehr?
Doch. Das gefiel mir schon. Der Grund war, dass ein guter Freund von mir, Simon, der hatte in der Schule erzählt, dass er ein Austauschprogramm machen würde nach Costa Rica. Mhm. Und er hat da ganz viel Aufmerksamkeit für bekommen. So viel Aufmerksamkeit, wie ich noch nie bekommen hatte. Und ich dachte, naja, anscheinend ist das was Cooles. Anscheinend machen coole Kinder das so. Dann mache ich das auch. Und dann saß ich zu Hause, habe überlegt, ja, wo würde ich denn überhaupt hingehen? Und das kam einfach in mir auf, dass ich dachte, wenn ich schon weggehe, dann kann ich auch genauso gut weit weggehen. Was ist, wenn ich einmal durch die Erde durchtunneln würde? Na, dann wäre da Neuseeland. Und dann habe ich mich dafür angemeldet. Und ich habe aber auch vorher nie geguckt, was eigentlich so in Neuseeland los ist oder was da so geht. Ich habe einfach nur gedacht, ja, was ist denn so weit wie möglich weg, damit das Abenteuer gefühlt so groß wie möglich ist. Und das habe ich dann gemacht. Und es ist auch gut gut ausgegangen irgendwie. Das hat sich dann gut entwickelt. Ich habe da unter anderem meinen ersten Mentoren kennengelernt. Ersten Mentalist-Mentor.
Richard Webster nämlich. Und die Geschichte dahinter finde ich auch ganz interessant. Du hast ja nämlich auf der Highschool auch einen Blog geschrieben. Unter anderem hast dich auch weiter mit Hypnotisieren beschäftigt. Und deine Gastfamilie hat erstmal Schnappatmung bekommen, habe ich gelesen, weil sie dachten, Hypnose wäre der Teufel und Wahrsagerei die Sünde. Und hat dir das quasi erstmal untersagt, so wie ich das richtig verstanden habe. Und eine Frau wiederum, die das mitbekommen hat, die auch in diesem Rotary-Club war, die dachte sich, das kann jetzt eigentlich nicht sein, dem das zu verbieten. Und hat dich einmal im Monat heimlich nach Auckland eben zu Richard Webster gefahren. Das ist alles richtig, oder?
Das ist 100% richtig. Diese Gastfamilie, bei der ich war, die erste Gastfamilie, die waren hochreligiös. Da sind wir wieder auch beim Thema Religion dann. Und die waren, also es war richtig so eine Kirche, wo du hingekommen bist und dann wurden Leute geheilt oder Leute haben sich vorne hingestellt und alle haben sie berührt und gemeinsam für die gebetet und Leute haben in Zungen gesprochen und getanzt, weil sie vom Heiligen Geist erfüllt waren. Jetzt im Retrospekt sehr beeindruckend, das zu sehen natürlich irgendwie. Und die haben aber auch gesehen, ach krass, der Junge macht Hypnose, das muss vom Teufel sein, das verbieten wir dem. Und daraufhin hat eben diese Maria, ist dann eingeschritten und hat gesagt, ich bringe dich nach Auckland im Geheimen zu Richard Webster unter dem Cover, dass ihr Kartentricks miteinander übt. Das heißt, der Rotary Club dachte, super, der Junge macht keine Hypnose mehr, er lernt jetzt Kartentricks. Und Richard Webster hat mir aber in Wirklichkeit weiter Wachhypnose, Hypnose und Mentalismus beigebracht. Und der hat für mich dann auch so den ersten Schritt bedeutet, vom Hypnotisieren nicht weg, aber vom Hypnotisieren weiter auch zum Menschenlesen.
Und er hatte quasi die Kunst des Code Readings beigebracht. Wie war das damals für dich, in so eine Welt auf einmal ganz tief eintauchen zu dürfen?
Ja, das war super faszinierend. Also es war natürlich der Traum. Richard Webster ist in der Mentalisten-Szene ein totaler Begriff. Also der ist einfach eine Größe, auch weil er schon lange, lange da ist. Wie alt wird er jetzt sein? 70, denke ich mal, oder so. Er ist schon lange dabei. Also ein totaler Begriff. Als er mir Cold Reading erstmalig demonstriert hat, dachte ich, ich weiß, was das ist. Cold Reading ist nämlich eine Kunst, bei der du vage Statements machst, die so universell sind, dass sie auf jeden Menschen zutreffen, dabei aber so individuell klingen, dass jeder Mensch sich darin wiederfindet. Bedeutet, ich könnte zu dir sagen, was ist dein Sternzeichen? Und dann würdest du sagen, das ist Skorpion oder so. Dann würde ich sagen, ah, du bist Skorpion. Dann würde ich sagen, aufgrund deines Jobs bist du regelmäßig natürlich extrovertiert. Du drehst dich nach außen, du zeigst deine besten Seiten. Du bist das Life of the Party. Das kannst du auch im sozialen Umfeld machen. Ich glaube aber, es gibt eine Seite an dir, die du nur deinen Liebsten zeigst, wo du länger über Probleme nachdenkst, als du es eigentlich müsstest und wo du viel verletzlicher bist, als die meisten Menschen erahnen würden. Das ist jetzt eine verblümte Art zu sagen, manchmal bist du extrovertiert und manchmal bist du introvertiert. Und das trifft natürlich auf so ziemlich jeden Menschen zu. Die Details sind verschieden. Richard Webster hat diese Kunst gemeistert und ich dachte, also er meinte, ich zeig dir jetzt mal Code Reading, dachte ich, ja, dann zeig mal her, Opi. Und er hat das gemacht und er hat mich komplett weggeblasen damit, weil er so gut darin ist, von diesen vagen Statements an ganz spezifische Informationen sich ranzutasten, bis es tatsächlich so wirkt, als wüsste er alles über dich und deinen Lebensweg. Total beeindruckend. Und ab da war ich dann absolut hooked und habe gedacht, dieser Mann ist einer der besten Künstler, Mentalisten und besten Menschen, die ich je getroffen habe. Und das denke ich bis heute.
Und was für ein Glück, dass du dahin gebracht wurdest. Denkst du, so Geschichten sind Zufall oder ist das quasi schon so ein bisschen vorgegeben, dass der Weg dich da irgendwann hinführt zu ihm?
Das hängt wieder davon ab, in welchem Modus ich dann gerade denke. Wenn ich in einem analytischen oder wissenschaftlichen Modus denke, dann würde ich dir sagen, naja, es ist Zufall, es hätte nämlich auch genauso gut anders kommen können. Und wenn ich aber in einem Modus denke, wo ich meinem Leben Sinn geben möchte, dann würde ich sagen, ja, das ist dann vielleicht vorgegeben oder sollte so passieren. Also ganz nüchtern betrachtet, glaube ich, unter uns, dass es hätte natürlich auch anders kommen können. Ich hätte auch damals nicht mitbekommen können, dass Simon nach Costa Rica geht, dann wäre ich überhaupt nicht nach Neuseeland gegangen. Und dann wäre ich heute vielleicht, was hätte ich dann gemacht, Paläontologe. Ich wäre Paläontologe geworden wahrscheinlich, ja, Paläontologe. Ja, ich wollte ganz lange, ganz intensiv, tatsächlich auch bis ich so 17 war oder so, Dino-Forscher werden. Ganz ernsthaft und habe mich da auch informiert und ich kriege auch immer noch diese ganzen Journals und so zugeschickt, so Wissenschaftsjournals, weil ich wissen will, welchen geilen Dino man jetzt diese Woche schon wieder ausgegraben hat. Finde ich super.
Das ist ja lustig. Timon, nochmal zu dieser Geschichte. Ich finde es super interessant, dass diese Techniken, die du da auch gelernt hast und die du ja auch selbst weiterentwickelt hast, tatsächlich nicht an Sprache oder Länder gebunden sind, sondern dass es letztendlich immer nur auf die Körpersprache ankommt, die ja eigentlich auf der Welt überall gleich ist, oder? Oder gibt es da irgendwie auch kleinere Unterschiede?
Da gibt es kleine und große Unterschiede. Es gibt angeborene Körpersprache, das kann man auch nachweisen, unter anderem über Paul Ekmans Studien. Der hat Studien gemacht, wo er isolierten Stämmen Fotos gezeigt hat von Menschen, die lachen oder weinen und so, und über einen Übersetzer gefragt hat, was diese Menschen in den Fotos fühlen. Und diese Stämme, die noch nie mit unseren Kulturen in Kontakt gekommen sind, konnten einwandfrei zuordnen, welche Emotion da gefühlt wurde. Heißt, einige unserer Emotionen sind epigenetisch vermutlich angeboren oder unsere Expressionen der Emotionen. Wir lachen alle gleich. Mhm. Es gibt auch eine schöne Studie, die gezeigt hat, dass blinde Athleten, die noch nie gesehen haben, wie jemand sich feiert, wenn er ein Rennen gewinnt, die machen das genau wie alle anderen, die rennen über die Ziellinie und sobald sie hören Gold, schmeißen sie den Kopf in den Nacken, Hände nach oben, obwohl sie es nirgendwo abschauen konnten. Es gibt also bestimmte Expressionen, die sind universell. Und dann gibt es aber natürlich kulturell auferlegt noch eine ganze Reihe an weiteren Expressionen oder an Standards, wie wir unsere Emotionen wohl oder nicht zeigen. Bestes Beispiel in Europa ist, dass wir stereotypisch, aber nichtsdestotrotz nicht ganz unwahr, sagen, dass Italiener expressiver sind als wir. Das stimmt auch, das ist halt kulturell bedingt da. Und umgekehrt, und da hatte ich mal ein ganz großes Problem mit der Arbeit, umgekehrt ist es in Japan so, dass in der Öffentlichkeit das Gesicht ein bisschen verdeckt gehalten wird. Also nicht das Gesicht wortwörtlich, sondern seine Emotionen ein bisschen zurückgehalten werden. Du drückst dich nicht ganz so frei expressiv aus. Und der Witz ist jetzt aber, ich war in Japan in einer Gameshow, bin ich angetreten oder aufgetreten als Mentalist. Ein bisschen so wie Joko und Klaas hier, würde ich mal behaupten. Bin ich da angetreten? In diesem Kontext, weil sie sich normalerweise so bedeckt halten, haben die TeilnehmerInnen plötzlich eine ganz gigantisch große Expression entwickelt. Also es war völlig over the top. Es war quasi wie so ein Ausgleich, dass sie gesagt haben, im Alltag halte ich mich so zurück und jetzt explodiere ich hier aber vor Emotionen und Expressionen. Und das war so viel, dass es für mich jedes Signal, das ich hätte lesen wollen oder hätte lesen können, komplett überschwemmt hat. Und ich hatte die ersten drei Mindgames oder so, ich war da zum Glück relativ lange dann, aber die ersten drei Mindgames, die ich da gespielt habe, hatte ich totale Schwierigkeiten. Eins davon ist völlig in die Hose gegangen, hatte überhaupt keine Chance. Und da habe ich gar nicht mit gerechnet, weil ich natürlich dachte, ja, also die Grundsignale werden schon die gleichen sein. Und ich habe überhaupt nicht darauf geachtet, dass die Grundsignale aber auch völlig überschwemmt werden könnten von so einem Verhalten. Und jemand, der aber in Japan arbeitet, der wüsste das, hätte die Techniken entsprechend angepasst, der hätte vielleicht wiederum hier dann Probleme.
Mhm. Spannend tatsächlich. Ich fand übrigens auch spannend eine Geschichte einer Kollegin von mir, die mit dir mal über einen anderen Sender ein Interview hatte und die hat mir erzählt, das Gespräch lief übers Telefon, das heißt, man hat sich nicht mal gesehen und sie war total baff, als sie feststellen musste, dass du selbst übers Telefon die Gedanken lesen konntest. Du musst also gar nicht im selben, musst gar nicht im selben Raum sein, oder? Oder würde es jetzt zumindest, also es erleichtert dir jetzt wahrscheinlich mit mir, dass du mich zumindest siehst, oder würdest du das Bild auch nicht benötigen dafür?
Also das Bild würde ich auch nicht benötigen dafür. Es geht schon, es ist eingeschränkt. Also tatsächlich ist es so, dass wenn ich im Raum mit Leuten bin, dann kann ich natürlich die meisten Sachen machen. Dann habe ich auch die meisten Signale, die ich abfangen kann an der Körpersprache, die meisten Möglichkeiten, Sachen irgendwie zu lenken. Wenn ich außerhalb des Raums bin, ist es ab dem Moment auch eigentlich relativ egal, ob ich das Bild jetzt sehe oder nicht. Außer es wäre ein Fenster, durch das wir uns sehen. Aber hier ist die Qualität schon wieder so stark verringert, dass ich da nicht so richtig viel am Bild hätte unbedingt. Dass ich nicht so richtig viele Vorteile rausziehen könnte. Aber nur über die Stimme geht es auch. Du kannst also über Veränderungen in der Baseline, in der Parasprache, also nicht was sagt jemand, sondern wie sagt er es, kannst du viele verschiedene Sachen abfangen. Das können wir probieren, wenn du das möchtest. Du bräuchtest, vielleicht habe ich das sogar mit der Kollegin auch gemacht, das ist eins meiner Standarddinger so übers Telefon, weil das für mich relativ safe ist. Du bräuchtest vier Objekte einmal. Mhm. Hast du vier kleine Objekte, müsstest du einmal vor dich hinlegen, in einer Reihe von links nach rechts, irgendwie Stift, Handy, Tasse.
Musst du sie sehen, oder?
Nee, muss ich nicht
sehen. Okay, gut, habe ich.
Kannst du mir einmal sagen, von links nach rechts, was liegt vor dir?
Also ich habe hier einmal von links einen Mikrofonbämmel, also in den man reinspricht, ne? so einen Popschlutz. Dann habe ich hier mein Handy als zweites Objekt. Als drittes Objekt habe ich meine Wasserflasche und als viertes meine Computermaus.
Dann mixen wir die gleich durch und danach gibt's. Ich erkläre dir auch, wie das Experiment funktioniert. Die ZuhörerInnen können dann hoffentlich auch mitdenken. Ich hätte gern von dir, dass du zwei der Objekte einmal den Platz tauschen lässt. Das darfst du einmal machen. Ich schaue so lange auch weg vom Screen oder du kannst die Kamera ausmachen. Und dann darfst du bitte die anderen zwei Objekte, die den Platz noch nicht getauscht haben, auch miteinander den Platz tauschen lassen.
Mhm, habe ich.
Sehr gut. Um Lügen zu erkennen, muss man eine Baseline aufbauen. Das heißt, die Baseline ist das Basisverhalten. Wie spricht jemand, wenn er entspannt ist? Beziehungsweise, wie spricht jemand, wenn er die Wahrheit sagt? Wenn wir lügen, versuchen wir, Sachen zu verbergen. In dem Moment wird es stressig für uns und wir weichen von unserer Baseline ab. Du hast aktuell vor dir liegen in irgendeiner Reihenfolge Maus, Handy, Wasser, Bömmel. Ich hätte gerne von dir, dass du mir einmal wahrheitsgemäß, wir gehen gleich von links nach rechts einmal durch, aber dass du mir einmal wahrheitsgemäß bitte sagst, welches Objekt liegt ganz zu deiner Linken? Und dann können die ZuhörerInnen auch einmal darauf achten, wie die Stimme dabei klingt und bitte einen ganzen Satz machen. Zum Beispiel, zu meiner Linken liegt...
Zu meiner linken Seite liegt meine Wasserflasche.
Liegt eine Wasserflasche, sehr gut. Dann hätte ich jetzt gerne, dass du mit der zweiten Position, also daneben, einmal sagst, auf der zweiten Position liegt das Handy, auf der zweiten Position liegt der Bömmel, auf der zweiten Position liegt die Maus. Aber Handy, Bömmel, Maus, darfst du einmal nacheinander sagen.
Auf meiner zweiten Position liegt das Handy, auf meiner zweiten Position liegt der Bömmel, auf meiner zweiten Position liegt die Maus.
Okay, das war interessant. Ich verrate jetzt noch nicht, bei welchem es war, aber bei einem der drei Sätze ist deine Stimme nach hinten abgefallen. Mhm. Das war dann eine Veränderung in der Baseline von davor. Jetzt weißt du schon, auf was für Sachen ich achte. Das heißt, wir gehen zur dritten Position. Da darfst du gleich bitte einmal das Gleiche wieder machen. Auf der zweiten Position liegt das Handy, auf der zweiten Position liegt der Bömmel, auf der dritten Position Handy, Bömmel, Maus.
Auf der dritten Position liegt mein Handy, auf der dritten Position liegt mein Bömmel, auf der dritten Position liegt die Maus.
Okay, jetzt hast du bist natürlich Radio erfahren, versuch die Stimme gleich zu halten und vor allem auch die Stimme, ich glaube, zu kopieren vom ersten Mal. Das ist auch gut, das ist dir gut gelungen. Jetzt kann ich aber natürlich hoffentlich Umkehrschlüsse ziehen. Wenn ich die ersten zwei weiß, wüsste ich auch, was das dritte sein müsste. Sag mir ja oder nein, ist die Reihenfolge richtig? Liegen vor dir von links nach rechts? Ich hoffe, ich habe es mir jetzt richtig gemerkt. Wasser, Maus, Bömmel und Handy.
Wahnsinn, stimmt.
Super. Ja.
Toll, Timon. Immer wieder faszinierend tatsächlich.
Und, danke dir.
Genau das macht auch so viel Spaß, es live mitbekommen zu dürfen. Das kann man gerade bei deinem aktuellen Programm Messias, da haben wir vorhin schon kurz gesprochen, bis Mitte November quer durch Deutschland unterwegs. Messias, deswegen hast du gesagt, weil er gleich eine ganze Reihe von Menschen triggert, die sich dann aber nicht länger als einen halben Satz damit beschäftigen.
Ja, das stimmt. Also ich finde den Titel persönlich, das ist dann persönlich, aber ich finde ihn zum einen stark, es ist ein gutes Wort irgendwie, mir gefällt das Wort. Und ich finde es aber auch amüsant, dass es dann Menschen gibt natürlich, die sagen, das geht aber gar nicht, um Gottes Willen, wieso kannst du dich so nennen? Wenn sie die Show sehen würden, würden sie vermutlich danach nicht mehr denken, dass das überhaupt nicht geht. Selbiges übrigens, ich habe vor kurzem ein Gastgeschenk bekommen von jemandem, das hat sie... Diese Person meiner Tourmanagerin gegeben, wollte aber ihren Namen nicht verraten. Das war eingepackt, das habe ich geöffnet und darin befand sich eine Bibel, ein Buch, Jesus, unser Schicksal und ein sehr, sehr langer Brief mit einem Psalm und Anleitung, wie ich meine Seele aus der Hölle raushalten kann, wenn ich diese Show nicht mehr spiele oder so, weiß ich nicht genau. Ich glaube, dass die Person, wenn sie die Show gesehen hätte, ich weiß nicht, ob sie geblieben ist, aber wenn sie die ganz geschaut hätte, hätte sie vermutlich danach dieses Gastgeschenk nicht mehr abgegeben. weil es nicht darum geht, irgendwie Religion zu bashen. Es hat einen Grund, warum das Ding so heißt.
Es hat auch einen Grund, wieso es seit einigen Wochen ein neues Podcast-Format von dir gibt. Minddate heißt es, wo du zusammen mit Produzentin Hannah Reis über die menschliche Psyche sprichst. Ich habe schon reingehört, es ist wirklich super spannend. Immer dienstags und donnerstags, überall dort, wo es Podcasts gibt. Erzähl uns mal ganz kurz, wie es zu der Idee kam. Ich habe irgendwie gelesen, dass die Community tatsächlich so ein bisschen Schuld daran trägt.
Auch, genau. Also ich habe lange Zeit mich gesträubt, viel Social Media zu machen, weil ich irgendwie immer dachte, na, meine Bühnenkunst in 90 Sekunden Reels reinzupacken, fühlt sich für mich nicht gut an. Da habe ich keine Lust drauf. Habe dann überlegt, was mache ich denn jetzt damit? Irgendwann kam ich auf diese Mindhack-Ideen. Das sind also kleine psychologische Tricks, so Geschichten wie, wenn du nervös bist, steck dir den Daumen in den Mund und puste 3 bis 5 Sekunden so darauf, dass keine Luft entflieht. Das stimuliert den Vagusnerv. Dadurch beruhigst du dich, weil der Pulsschlag Herzfrequenz reguliert. Solche Tricks habe ich auf Social Media jetzt seit ungefähr einem Jahr geteilt. Die kamen extrem gut an, wirklich. Das konnte ich darin sehen, dass die Reels viele Views bekommen haben, dass es viel Zuspruch gab, dadurch, dass es viel Wachstum gab. Also einfach, es hat gut funktioniert. Und es kam immer wieder die Frage aus der Community, ob ich nicht einen Podcast machen würde. Und irgendwann dachte ich, naja, vielleicht ist ja dieses Format auch umsetzbar als Podcast, weil ich mich auch bei Podcasts lange gesträubt habe und gesagt habe, ich möchte jetzt nicht den 50.000. Laber-Podcast kommt einmal die Woche raus, wir reden 1,5 Stunden über Gott und die Welt machen, sondern ich wollte was anderes machen irgendwie, um da zumindest so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal zu haben. Und darum haben wir gesagt, wir machen einen Podcast, der in sehr kurzen Folgen funktioniert, 20 Minuten, der 2-mal die Woche rauskommt und auf die Praxis ausgelegt ist, also darauf ausgelegt ist, den Leuten zu sagen, ihr könnt direkt diese Mindtext, die wir teilen, in euren Alltag integrieren. Mhm. mit allerlei Cocktail-Party-Wissen. Dann könnt ihr eure Freunde und Freundinnen damit beeindrucken. Und daraus ist also Mind Date entstanden. Das habe ich Studio Bummens irgendwann gepitcht. Die fanden das gut, die haben es weiterentwickelt und jetzt ist es draußen.
Und das Spannende tatsächlich, wie ich finde, ist, dass deine Produzentin Hannah selbst ja keine Mentalistin ist. Wie reagiert die denn auf die vielen Möglichkeiten und auf das, was mit dem menschlichen Verstand alles so möglich ist?
Total gut. Also ich bin sehr, sehr dankbar, dass Hannah dabei ist. Die ist eben die Produzentin und meine Co-Host, weil wir irgendwie dachten, ja, ich möchte keinen Monolog halten. Ich möchte jemanden, mit dem ich quatschen kann. Ich verstehe mich mit Hannah wirklich extrem gut. Die kann gut reden. Wir haben gesagt, dann setz dich doch vor das Mikrofon und stell die Fragen, die das Publikum sonst stellen würde. Und das funktioniert wahnsinnig gut, weil sie mir auch ganz viele von meinen Blindspots aufzeigt, wo ich glaube, dass irgendwas klar ist oder so. Oder dass ich irgendwas nicht erklären müsste. Das heißt, sie macht den Podcast deutlich besser, als er es sonst wäre. Und sie reagiert extrem gut auf diese Mindhacks, auch weil sie zugleich in so eine Rolle als Versuchskaninchen reinschlüpfen kann und regelmäßig diese Mindhacks selber über eine Woche, über zwei Wochen im Vorhinein austestet, bevor wir aufnehmen. Das heißt, dann haben wir sofort den Selbstversuch mit dabei.
Jetzt hast du gerade eben schon überraschende Fakten angesprochen, mit der man auf jeder Party glänzen kann, die man eben in diesem Podcast erfährt. Kannst du uns einen kleinen davon noch mit auf den Weg geben zum Ende des Gesprächs?
Ja, auf jeden Fall. Lass mich kurz überlegen, was denn ein guter wäre. Ein sehr guter für Partys ist tatsächlich, ich habe zwei für dich. Zwei gute für Partys ist zum einen, wenn die Party so ein bisschen einschläft und die Leute irgendwie denken, wir brauchen ein bisschen Energie, dann kann es schon reichen, den Kopf in den Nacken zu legen und die Augen 5 bis 20 Sekunden nach oben zu verdrehen. Das aktiviert neurologisch die Areale, die auch aktiv, also im Gehirn, die Areale, die auch aktiviert sind, wenn wir wach sind, schüttet Botenstoffe aus, die uns dann tatsächlich wacher machen. Und der andere ist, um zu erkennen, wer auf wen steht, kannst du, wenn ihr in einer Gruppe steht, warten, bis jemand was Lustiges sagt, weil wir nämlich beim Lachen automatisch als erstes zu der Person rüberschauen, an der wir das meiste Interesse haben.
Ah.
Und das bedeutet, wenn ihr mit 10 Leuten rumsteht und 2 Leute, die sagen, nein, nein, da läuft nichts, da läuft nichts, gucken sich beim Lachen immer automatisch als erstes an, kann man relativ gut davon ausgehen, dass da möglicherweise doch mehr als nur flüchtiges Interesse besteht.
Das ist ein guter Hack, Timon, den nehme ich mit in die nächste Woche. Zum Ende des Gesprächs habe ich noch eine Frage an dich, die wir immer hier am Ende stellen. Heute auch gerne an dich. Was bedeutet für dich persönlich Glück?
Was bedeutet für mich persönlich Glück? Glück bedeutet für mich Kurzlebigkeit und Zufriedenheit ist das, wonach ich strebe.
Kurz und bündig und plausibel. Vielen Dank.
Ja.
Schöne Antwort. Der neue Podcast Mind Date wärmstens empfehlen und du bist bis Mitte November noch auf Tour. Einfach die Tourdaten bei dir auf der Homepage checken, wenn man dich noch live erleben will.
Yes.
Vielen herzlichen Dank, Timon. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ich danke dir. Gleichfalls. Dankeschön.
Das war Ego FM Talk Radio.
Mit Dominik Kollmann.
Dieses und viele weitere spannende Gespräche gibt's zu hören in der Ego FM Mediathek.
Auf egofm.de oder überall dort, wo es Podcasts gibt.
Ego FM Talk Radio.
Immer mittwochs von 20 bis 21 Uhr.
Auf Ego FM.